Ja, eigentlich sagt das Lied alles aus, was ich sagen will, und man könnte jetzt nur mal singen und Schluss machen. Aber wenn ich schon mal da bin, dann machen wir es. Ja, zum letzten Mal ich jetzt. Jetzt langt es auch viermal hintereinander. Gell? Ja, also Jahreslosung, so eine Passion von mir. Letztes Jahr habe ich gedacht, es ist das letzte Mal, also dass ich sie halte. Und ja, da ging es mir auch nicht so gut. Und dann Ende des letzten Jahres hat Gott dann noch gesagt, ja, jetzt einer geht noch, also einmal noch. Und dann sehen wir weiter. Und deshalb stehe ich heute hier. Ja. Also die Losung besteht aus einem ganz kurzen Satz, den habt ihr sicher schon verinnerlicht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und der stammt bekanntlicherweise von einer Frau, die gar nicht so zu den Fips des Alten Testament gehört, die Hagar. Sie gehörte nicht mal zum Volk Gottes, also zu Israel. Sie war eine Ägypterin und ihr Name taucht auch nur deshalb auf, weil sie im Haushalt eines berühmten Ehepaars lebte, Abraham und Sarah. Und deshalb ja, kommt sie überhaupt hier vor. Und interessanterweise auch dieser Ausspruch von ihr, sehr, ja, dass er gerade von ihr kommt, also schon was Besonderes. Und wir müssen deshalb ihre Geschichte kennen. Also sonst, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gelesen habt, zumindest jetzt im Zusammenhang mit der Jahreslosung empfehle ich es euch. Und ich möchte den Text einfach vorlesen, weil es ist wichtig, bevor wir da irgendwas rausnehmen, dass wir den Text selber lesen. Jetzt irgendwie, ja. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung, da kommt es eigentlich ganz gut zum Ausdruck. Ist natürlich ein bisschen klein, aber ja. Abrahams Frau Sarai war kinderlos geblieben. Sie hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar und sagte eines Tages zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder versagt, aber du könntest mit meiner Sklavin schlafen. Vielleicht kann ich durch sie zu einem Sohn kommen. Abraham hörte auf seine Frau, so gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Nebenfrau. Abraham und seine Familie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarai bei Abraham: Mir geschieht Unrecht und du lässt es einfach zu. Ich habe sie dir zur Frau gegeben, aber jetzt, wo sie weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Daran bist du schuld. Der Herr soll entscheiden, ob du im Recht bist oder ich. Sie ist doch deine Sklavin und gehört dir sowieso, gab Abraham zur Antwort. Du kannst mit ihr machen, was du willst. Von da an fügte Sarah ihrer Sklavin so viele Demütigungen zu, dass Hagar schließlich davonlief. Der Engel des Herrn fand sie in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Er fragte sie: Hagar, Sarai, Sklavin, wo kommst du her und wohin bist du unterwegs? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Und da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter ihr unter. Er versprach ihr: Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass niemand sie zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, fuhr er fort. Nenne ihn Ismael. Gott hört, denn der Herr hat dich gehört, als du über dein Elend geklagt hast. Dein Sohn wird ungestüm sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und von allen bekämpft werden. Selbst seinen Brüdern wird er sich entgegenstellen. Dann nannte Hagar den Herrn, der mit ihr geredet hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Denn, sagte sie, hier konnte ich einen Blick auf den erhaschen, der mich sieht. Darum nennt man den Brunnen seither Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar kehrte zurück, sie brachte Abrahams Sohn zur Welt und Abraham gab ihm den Namen Ismael. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm Ismael gebar. Also im Zentrum dieses Textes, dieser Geschichte steht dieses persönliche Bekenntnis: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn es ist so wie so ein Bekenntnis. Und deshalb wollen wir uns ja, die Vorgeschichte anschauen und dann auch, wie sie zu diesem Bekenntnis kam, beziehungsweise was das für uns heute bedeutet. Die Menschheit, wenn man das erste Mose, lest mal das erste Buch Mose, hochinteressant, bietet sich an, am Anfang eines Jahres vorne anzufangen. Und ihr werdet in den ersten Kapiteln, den ersten 11 Kapiteln finden, wie die ganze Menschheit sich letztlich von Gott abgewandt hat und gipfelte im Turmbau zu Babel, in Kapitel 11. Und Gott hat einen neuen Plan. Er schlägt ein neues Kapitel der Heilsgeschichte auf, in dem er Abraham sich aussucht, ihn beruft, Stammvater eines Volks zu werden, das für Gott da sein soll, Israel. Und deshalb redet Gott zu Abraham und verspricht ihm, dass seine Nachkommen so unzählbar sein werden wie der Sand am Meer. Und da gab es eben nur dieses kleine menschliche Problem, Sarah, seine Frau, war unfruchtbar. Und ohne männliche Nachkommen ist natürlich schwierig, wenn ein ganzes Volk entstehen soll. Und da ist natürlich die Frage, warum hat sich Gott eigentlich den Abraham rausgesucht und nicht irgendwie jemand anders? Das ist ja eigentlich unlogisch. Er müsste sich doch einen jungen, knackigen, im Saft stehenden jungen Mann suchen, der ja, vor Kraft strotzt und nicht so einen alten Opa mit einer Frau, die gar keine Kinder mehr bekommen kann. Wie soll das gehen? Warum macht Gott sowas überhaupt? Ich denke, es ging Gott hier nicht nur um eine bevölkerungspolitische Maßnahme, dass die Menschheit irgendwie erneuert wird, sondern weil er aus Abraham einen Vater des Glaubens machen wollte und aus seinen Nachkommen ein Volk des Glaubens. Und dabei musste er ihn oder lehrte er ihn, nicht auf die natürlichen Begrenzungen zu achten, sondern dem Gott zu vertrauen, der das Unmögliche möglich macht. Das war seine Lebenslektion. Und deshalb sind auch wir geistliche Nachkommen Abrahams, weil wir genau diese gleiche Herausforderung haben, dem Gott zu vertrauen, der Menschliches unmöglich macht. Klammer auf, das Alter spielt bei Gott keine Rolle. Mit 66 kann man das so locker sagen, oder ist das wertschöpfend, oder wie man auch nennen will. Es ist mir aufgefallen, in der Gemeinde Jesu gibt es keinen alten Teil. Entscheidend ist der Glaube an den Gott, der das Unmögliche möglich macht. Und Gott lehrt uns das Vertrauen, lehrt uns ihm zu vertrauen bis an unser Lebensende. Er sagt nicht, ja, ab dem Alter ist es Schluss und dann na, guckst halt, wie du von uns durchhältst, sondern er schreibt seine Geschichte mit uns bis zu unserem letzten Atemzug. Egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, keiner ist wertlos, egal wie alt er ist. Mir fiel da wieder bei der Vorbereitung unsere Tante Pauline ein. Ich habe schon ab und zu mal was von ihr erzählt und wir waren ja auch als Hauskreis mal bei ihr, Ari, Domenica, Sabine war auch dabei und Ringers und so, also der Matuscheks, der ganze Hauskreis war mal dort, da war sie glaube 105, so viel ich weiß, und sie wurde 111 Jahre alt und war eine ja, besondere Person und Sie ist mit 99 ist ins Altersheim gekommen und mit 111 dann eben gestorben oder heimgegangen. Und in dieser Zeit hat sie unfassbar viel gemacht in diesem Heim. Sie ist mit ihrem Rollator von Tür zu Tür gegangen und hat den Menschen von Jesus erzählt. Sie hat gesagt, die Leute, die sterben doch bald, die müssen sich bekehren, die müssen zum Glauben finden. Sie hat mir erzählt, sie kann oft nachts nicht schlafen, weil sie daran denkt, dass die Leute verloren gehen, wenn sie Jesus nicht finden. Und das war einfach so eine ganz beeindruckende Person, die sehr viel Schwieriges erlebt hat in ihrem Leben. Und ich habe jetzt sie hat paar Zeilen geschrieben im Rückblick auf ihr Leben. Und da schreibt sie unter anderem, sie hat auch gerade für ihre Nachkommen gebetet und so weiter. Und der eine Satz ist mir jetzt hängen geblieben, da schreibt sie, die Jugend braucht einen glaubensstarken Hinterhalt. Gott helfe dazu. Hat mir richtig gefallen. Sie meint wahrscheinlich einen Rückhalt, aber einen Hinterhalt. Also das ist auch unsere Aufgabe als ältere Generation. Wir sind der Hinterhalt der Jugend oder der Rückhalt oder wie man auch will. Also haben die Aufgabe zu beten, Klammer zu. Also das nur so als Zwischenbemerkung. Also soweit der Plan. Aber was passiert, als Gott dem Abraham die Verheißung gibt, war er 75 Jahre alt. Und Jahr um Jahr ging ins Land, nach 10 Jahren war immer noch nichts passiert und die Sarah hielt es dann nicht mehr aus, sie suchte eine praxisorientierte Lösung, wie man so sagt. Und es gab die auch nach geltendem Eherecht, das war also nichts Außergewöhnliches, sie konnte ihre Sklavin, ihre Magd, ihren Mann zur Verfügung stellen, um Nachwuchs zu bekommen und dann das gezeugte Kind mit der Nebenfrau galt rechtlich als Kind der Ehefrau. Das war so im rechtlich damals geregelt. Die Lösung war nach menschlichem Recht in Ordnung, aber nicht nach Gottes Willen, denn Gott hatte genau gesagt, der Nachkomme soll von Sarah kommen und nicht von Hagar oder sonst von irgendeiner anderen Frau. Und wir müssen auch Sarah natürlich verstehen, unfruchtbar zu sein war damals eine Schande für eine Frau. Sie war weniger wert. Dann nützte auch ihre Schönheit nichts, denn Abraham sagte, sie sei eine sehr schöne Frau. 1. Mose 12, sowas steht auch in der Bibel. Heute ist es eher vielleicht umgekehrt. Sarah wollte nicht länger warten und der Verheißung Gottes etwas nachhelfen. Und Abraham hörte auf sie und das Drama nahm dann seinen Lauf. Und die Hagar konnte sich das nicht auswählen, ob sie das wollte oder nicht. Sie war eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und aber für sie begann so ein Aufstieg, ein sozialer Aufstieg, weil sie eben jetzt schwanger war und da stieg auch ihr Stolz und der Fehler war natürlich, dass sie das die Sarah spüren ließ und so war das Beziehungschaos vorprogrammiert. In einem wunderbar frommen Haushalt, also wenn man so sagen will. Die Lage eskalierte und Sarah, wie es häufig ist, der Mann ist an allem schuld. Sarah gab Abraham die Schuld und der sagt, mach doch, was du willst. Du kannst ja eh mit drin machen, was du willst und lass mir in Ruhe. So, also es steht jetzt nicht drin, aber so kann ich mir das lebhaft vorstellen. Und ja, und dann macht sie mit ihr, was sie will, eben, dass sie sie mobbt und demütigt, bis es die Hagar nicht mehr aushält. Aber wohin sollten diese schwangere Ägypterin? Sie läuft vermutlich in die Richtung Wüste, vermutlich Richtung Ägypten, aber das war ja pure Verzweiflung, wie soll sie da in der Wüste überleben und als schwangere Frau. Ja, das war die Vorgeschichte. Und als sie dann Rast machte an einem Brunnen, da geschah das Unglaubliche, dass Gott sie überraschte. Und in dieser ausweglosen Situation, da taucht plötzlich der Engel Gottes auf, ein Engel Gottes, der Engel des Herrn heißt es, und vermutlich in Menschengestalt, und er stellt ihr 2 Fragen, wo kommst du her, wo gehst du hin? Das wusste Gott ja schon, er hat sie ja schon begleitet, aber er wollte es von ihr selber hören, dass sie es sagt, dass sie ihre Not zum Ausdruck bringt und sie sagt ihm die Wahrheit und er sagt dann, kehre zurück. Halte die Spannung aus, ordne dich unter, lerne Demut. Toll, super Botschaft. War sicher nicht so begeisternd im ersten Moment, aber der Engel gibt dir auch eine Verheißung. Du wirst einen Sohn bekommen und der wird sich vermehren, wie Abraham sich vermehrt. Und er wird zwar ein seltsamer Mensch werden, aber er hilft Hagar aus dieser ausweglosen Situation, obwohl sie nicht zum Volk Gottes gehörte. Und das war eine Gottesbegegnung für diese Hagar, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben. Und nun geschieht das Eigenartige, dass sie, die ägyptische Sklavin, dem Gott Israels einen Namen gibt. Denn es ist nichts anderes als eine Namensgebung dieser Jahreslosung. Da nannte Hagar den Herrn, Jahwe steht hier, der mit ihr geredet hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Im Hebräischen steht hier ein Name El-Roi, der Gott, der mich sieht. Der zählt zu den Namen Gottes im Alten Testament. Und das ist ihr Bekenntnis, gewonnen aus dieser Begegnung mit Gott. Und als äußeres Zeichen wird der Brunnen, an dem das geschehen ist, wird der Brunnen so genannt, nämlich der Be'er Lachai Roi im Hebräischen, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und so wurde dieser Brunnen dann später genannt. Ja, also Hagar kehrt zurück, aber anders innerlich. Und das ist ja oft auch manchmal unsere Situation. Die Situation, die Notlage ändert sich nicht, aber wir ändern uns, unsere innere Einstellung, wenn wir Gott begegnet sind. Auf jeden Fall kommt es so weit, Ismael kommt zur Welt, als Abraham 86 Jahre alt war. Und nun geschieht es, ja, passiert jetzt so, dass der Junge wächst auf und als er 13 Jahre alt war, also nochmal 13 Jahre, da erst kommt Isaak zur Welt. Und da begann dann, also als Abraham 100 war, Sarah war 90, also eigentlich völlig unmöglich, da wird Isaak geboren. Nun begann zwar das nächste Beziehungsdrama, denn Abraham hatte sich schon arrangiert, der Ismael ist ein ganz netter Kerl und hat mit dem Dart gespielt und Fußball und so. Also ist jetzt meine Interpretation. Auf jeden Fall war er ganz lustig drauf mit dem Kerl. Sarah hat es gesehen und wurde sauer, richtig stinksauer und hat von ihm verlangt, er soll beide, die Hagar mitsamt ihrem Sohn, vom Acker jagen, also in die Wüste. Er war zwar nicht begeistert, aber Gott sagte ihm, er soll da jetzt ausnahmsweise seiner Frau gehorsam sein. Und das hat er dann gemacht und für Hagar ging es dann weiter, in Kapitel 21 könnt ihr das alles nachlesen. Sie musste da nicht mehr zurückkehren, sie floh, musste aber nicht mehr zurückkehren, sondern fand dort in der Wüste Paran einen Lebensunterhalt zusammen mit ihrem Sohn. Aber auch dort war sie in der Wüste und ist ihren Engel begegnet und so weiter. Lest mal nach Kapitel 21. Also Hagar hat erlebt, wie Gott sich ganz persönlich ihr zugewandt hat. Er hat sie gesehen, ihren Hilfeschrei gehört, zu ihr geredet und sie geleitet. Und deshalb wurde der Gott Israels für sie ganz real eine Person, die ihr begegnet ist. Ja, jetzt können wir sagen, was hat diese Geschichte mit uns heute zu tun? Es war ja eine völlig andere Zeit, eine völlig vielleicht uns unverständliche Kultur. Und eine heilsgeschichtliche Weichenstellung, Abraham, das gibt es ja nur einmal, das wiederholt sich ja nicht ständig. Und doch können wir aus der Erfahrung von Hagar und ihrem Bekenntnis lernen, ja, wie Gott mit uns umgeht und wie er auch uns sieht. Also das ist jetzt der zweite Teil da, noch ein paar Gedanken. Du bist ein Gott, der mich sieht, drei Lektionen. Gott sieht mich, weil ich wertvoll für ihn bin. Erstens. Hagar war eine unbedeutende Frau, die wenig Beachtung erfuhr. Ägyptische Sklavin, eine Leibeigene, man könnte sagen fremdbestimmt, wurde wie eine Schachfigur hin und her geschoben. Sie glaubte wahrscheinlich eher an ägyptische Götter als an den Gott Israels und verflüchtete aus diesem Beziehungschaos einer frommen Familie. Soll es ja heute auch noch geben. Also. Ja, und trotzdem sieht Gott gerade diese Frau. Damit zeigt er ihr, du bist wertvoll für mich. Ich kenne deine Situation und ich will, dass du meine Tochter wirst durch den Glauben. Und das ist doch ein ganz aktuelles Problem, dass heute Menschen vermittelt wird, du bist nicht wertvoll, du bist wertvoll. Also dass da ein Raster besteht nach unseren Maßstäben, wer ist ein wertvoller Mensch und wer nicht. Und vieles, was heute geschieht, ist einfach eine Sehnsucht oder ein Tun, um Wert zu bekommen, um gesehen zu werden. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade dieser Hype mit dieser Influencer-Hype, TikTok, Instagram, Facebook und was weiß ich, diese Dinge alle heißen, und wie da Leute, vor allem junge Leute, ganz verrückte Sachen machen, wo man manchmal, also je verrückter, desto besser. Warum? Einfach um gesehen zu werden, um Aufmerksamkeit zu erregen, um zu sagen, hey, guck mal mich an, guck mal, was ich kann und wer ich bin. Und wenn's das, Und wenn es nur, dass ich einen Eimer Wasser über den Kopf leere oder irgend sowas, irgendwas Blödes mache, aber ich diese Sehnsucht, gesehen zu werden, wertvoll zu sein, das steckt doch oft dahinter. Aber das ist tückisch, denn die Leute sehen dich auch nur so lange du interessant bist und dann bist du auch ganz schnell wieder weg. Bis zum Absturz. Ja, also heute wollte ich eigentlich nichts über Fußball sagen, aber während der WM musste ich immer wieder daran denken, was wird aus Messi und Modric vor allem und die anderen, die ihre Altersgrenze als Weltfußballer jetzt so erreicht haben. Und da sind ja schon manche abgestürzt, also zum Beispiel Maradona und ja noch ganz andere. Und in ein paar Jahren, da werden diese heutigen Größen, die tauchen dann nur noch in irgendwelchen Rückblicken auf und erinnert man sich dann, aber immer mehr werden sie letztlich vergessen. Und Messi sagte interessanterweise in einem Interview, was für mich zählt, ist die Familie. Sie ist alles für mich. Ich denke, das ist eine gute Einstellung. Und, aber noch viel wichtiger ist es doch, wenn ich weiß, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich habe einen Vater, der mich sieht, der mich liebt, der mich wertschätzt, ganz gleich, wie ich mich verhalte. Seine Wertschätzung ist nicht davon abhängig, ob ich gerade das tue, was er sagt, ob ich, weil was ist das für ein Vater, der sagt, ich liebe dich, mein Sohn, aber nur dann, wenn du das machst, was ich sage. Nur dann, wenn du so funktionierst, wenn du so genau das so machst, wie ich es mir vorstelle. Ansonsten eben liebe ich dich nicht. Und so ist unser Gott nicht. Seine Liebe ist bedingungslos. Er liebt uns, weil wir sein Kind sind. Kind bleibt Kind, egal wie es sich verhält. Und das ist doch eine wunderbare Sache. Wir müssen nicht um die Wertschätzung buhlen von anderen und alle verrückte Dinge machen und letztlich wollen wir es ja gar nicht so. Unser himmlischer Vater, der lebendige Gott, der sieht uns. Und deshalb hat er Jesus in diese Welt gesandt. Deshalb Weihnachten, deshalb das Kind in der Krippe, deshalb auch Ostern dann. Er hat alles gegeben, um seine Wertschätzung auszudrücken. Dann das Zweite, Gott sieht und versteht mich in jeder Lebenslage. Er hört das verzweifelnde Schreien der Hagar. Deshalb sollen sie ja ihren Sohn Ismael nennen. Das heißt, Gott hört. Und das ist ja das Schöne. Was nützt uns ein Gott, der nur sieht, aber nichts hört, der taub ist? Also er sieht, er hört und jeden Menschen, der zu ihm ruft. Und wir wissen natürlich nicht, welche Einstellung Hagar zu Gott hatte, bevor diese Geschichte begann. Aber als sie völlig verzweifelt war, da greift er ein. Er hat nicht früher eingegriffen. In der Wüste ist er ihr begegnet. Und so sind es oft auch die Durststrecken, die Wüstenzeiten in unserem Leben, wo es unter Umständen ganz intensive Gottesbegegnungen gibt. Da könnten sicher viele jetzt was davon erzählen. Ich habe da so ein wunderschönes Poetry entdeckt auf YouTube von einer Frau, die in Gefängnissen unterwegs ist und dort einfach von Jesus erzählt und ihre Gabe, das in Gedichtform auch zum Ausdruck zu bringen. Und die hatten ein Poetry gemacht über die Jahreslosung. Also ich habe es nur angehört und mühevoll abgeschrieben, weil ich es so wertvoll fand, diese Gedanken, die da zum Ausdruck kommen. Da möchte ich einen kleinen Ausschnitt lesen, gerade in diesem Zusammenhang. Da heißt es, und du siehst nicht nur das, was vor Augen ist, nicht nur das Offensichtliche, du siehst das Zeitgeschichtliche, du kennst alle Zusammenhänge in voller Länge, das davor und dahinter, das drüber und drunter und mitunter, das Versteckte, das Unentdeckte. Meine Herzenslust, meinen Schmerz, meinen Frust, bewusst siehst du hin. Manchmal bin ich mir selbst nicht mehr im Klaren, wer ich eigentlich bin. Aber Gott, du Gott siehst hin. Du kennst mich und du nennst mich dein Kind. Ich bin blind, aber du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn ich rede, dann hörst du. Wenn ich schweige, dann weißt du, was mich innerlich bewegt. Also Gott sieht und hört dich. Er durchschaut die ganze Komplexität deines Lebens. Du kannst zu ihm kommen mit deiner Beziehungschaos-Welt, so wie es es an anderer Stelle ausdrückt. Und er kennt sich damit aus. Er kennt dein Herz und kennt deine Gedanken und weiß um deine Bitten. Und er greift ein, wenn die Zeit reif ist. Und das ist das Interessante. Wenn wir, lest mal Kapitel 17 dann weiter, 1. Mose 17, da redet nämlich Gott zu Abraham gleich am Anfang und da stellt er sich mit einem anderen Namen vor. Das kommt leider in manchen Übersetzungen nicht so zum Ausdruck. Da sagt er, ich bin der allmächtige Gott, der El Shaddai. Das ist auch ein Name Gottes. Vorher, der Hagar, hat er sich offenbart als der El Roi und dem Abraham als der El Shaddai, der Gott, der allmächtige Gott. Der allmächtige Gott, der Unmögliches möglich macht, ist der gleiche Gott wie der Gott, der mich sieht. Und das ist doch eine wunderbare Botschaft. Sarah war 90, Abraham 100, herauskommt Isaak. Übersetzt, er lächelt uns freundlich an. Und jeden Tag, wenn Abraham seinen Isaak gesehen hat, dann hat Gott ihn freundlich angelächelt. Nicht ausgelacht, aber angelächelt. Ich bin ein Gott, der das Unmögliche möglich macht. Ja, Gott zeigt mir auch, sieht mich nicht nur, er zeigt mir auch den Weg. Nur zum Schluss noch. Gott sieht und hört Hagar nicht nur, sondern er redet zu ihr und leitet sie. Er zeigt ihr den Weg, er gibt ihrem Leben eine neue Perspektive und ihre Verzweiflung war der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Und so wie der Engel Hagar zwei Fragen stellt, woher kommst du, wohin gehst du? So fragt er uns auch, oder kommt es darauf an, dass wir die Beziehung, dass wir sagen, dass wir ihm zum Ausdruck bringen, ja, wie es uns geht. Aber er ist nicht ein Gott, der so sieht, wie zum Beispiel in China diese Uiguren überwacht werden, also ein Diktator, der sein Volk überwachen und kontrollieren will, um über sie zu herrschen, sondern ein Gott, der mich liebend ansieht. Auch hier noch ein paar Zeilen aus diesem Poetry. Du bist ein Gott, der mich sieht, nicht im Sinne von Big Brother is watching me, die Strategie der Beobachterrolle, die volle Kontrolle über jedes Missgeschick, der strafende Blick, all das liegt dir fern. Du willst mich nicht kontrollieren, nicht nachspionieren. Du bist kein krasser Aufpasser. Du bist Mitverfasser meiner Biografie, voller Empathie. Und mit großem Interesse siehst du mich an. Ja, ich kann mir sicher sein, ich bin nicht allein, weil du mich behutsam auffängst und dich dabei nicht aufdrängst. Es ist so gut zu wissen, da ist jemand, der auf mich Acht hat, der über alles Macht hat, aber ohne den leisesten Hauch von Machtmissbrauch in bester Absicht Licht in mein Leben bringt, der mich beschwingt, der mir Freiheit gibt, der mich unendlich liebt. Finde ich schön, so Poet, also habe jetzt ganz neu entdeckt, wusste gar nicht so. Also wenn ich jetzt Rapper wäre, dann könnte man das doch so als, ja. Aber ganz toll, also. Gott will meine und deine Geschichte schreiben und deshalb redet er zu uns, leitet uns durch sein Wort. Der Weg, der uns zum Ziel führt, zeigt, wird uns klar in seinem Wort und ich möchte halt, das sage ich jedes Jahr, also das ist meistens gesetzt bei jeder Jahreslosung, dass ich jedes Jahr zum Schluss sage, dass es wichtig ist, in der Bibel zu lesen oder ermutige, das Wort zu lesen, nicht um euch Druck zu machen, sondern weil es nichts Schöneres gibt und da diese Begegnung doch mit Gott stattfindet, mit dem Gott, der uns sieht. Und wenn Jesus sagt, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke, ich will ihm das Wasser des Lebens geben, umsonst, kostenlos, besser gesagt, dann ist er dieser Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er ist dieser Bär Lacharoi, der den Gott geöffnet hat, dieser Brunnen mit Lebenswasser. Und deshalb heißt es, wenn wir mit dem Wort umgehen, dass wir Jesus begegnen, dass hier die Quelle des Lebens offen geöffnet wird. Unser Durst wird gestillt, auch nach Wertschätzung und so weiter. Wenn wir aus dieser Quelle des Wortes trinken, jeder für sich, aber auch gemeinsam, wir als Gemeinde, Kolosser 3, 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Man kann auch über in euch übersetzen, aber der Sinn ist eigentlich unter euch. Unter euch als Gemeinde, meint Paulus hier. Ja, ich lese jeden Jahr die Bibel fortlaufend. Für dieses Jahr habe ich ein sehr schönes Lesezeichen gefunden. Also, das steht vorne drauf, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und hinten drauf sind alle Kapitel der Bibel, die ganzen Bücher und alle Kapitel. Und wenn man es gelesen hat, kann man es abstreichen. Also, bis man die ganze Bibel gelesen hat. Also, ich mache mir jetzt keinen Druck, dass ich das in einem Jahr fertig bringen muss, aber es ist eine schöne Möglichkeit. Und dann habe ich mir eine neue Bibel gekauft, habe ich meiner Frau nicht erzählt, die habe ich einfach bestellt. Ja, und habe sie auch selber finanziert, also war nicht ganz billig, aber es ist eine neue Übersetzung, nicht so holprig wie die Elberfelder, aber auch nicht oberflächlich, sehr gut. Und sie hat Anmerkungen nur zur Übersetzung, also keine Erklärungen, hat auch keine Überschriften und ist eine ganz tolle Sache, um wieder ganz neu zu lesen und aufmerksam da zu hören. Ja, also diese Sehnsucht nach Begegnung mit Jesus, die soll auch im neuen Jahr mein Herz bestimmen. Also das ist mein Vorsatz und das wäre gut, wenn wir uns alle einfach danach sehnen, nach dieser Quelle des Lebens. Und das ist viel wichtiger, als auf diese bedrohliche Weltlage im Moment zu schauen. Wir haben zu dem Zugang, der alle Fäden in der Hand hat, der die Weltgeschichte lenkt, zum El Shaddai, zu dem allmächtigen Gott, der alles sieht und gleichzeitig der El Roi ist, der mich sieht, mich ganz persönlich und jeden Einzelnen. Ja, und wir müssen es einfach so machen, wie am Schluss noch ein Bild, das hat mich so beeindruckt. Genau. Wer es nicht erkennt, ein Eichhörnchen, also ich bin in letzter Zeit auch Eichhörnchen-Fan geworden, die habe ich jetzt auch noch im Repertoire, schon x Bilder, also ich bin da so User, also Gruppe mit Tierfotografie, also fast jeden Tag tue ich mir da was Neues. Auf jeden Fall, das hat mich beeindruckt, ein betendes Eichhörnchen. Und interessanterweise hat der Fotograf dazu kommentiert, nein, es betet nicht, es putzt sich nur. Und dann habe ich ihm geantwortet, ja, vielleicht betet es doch. Auf jeden Fall sollten wir mit Gottes Schöpfung rücksichtsvoll umgehen. Das hat ihm dann gefallen. Aber ja, auch die Kreatur, auch jedes Tier ist ein Geschöpf Gottes. Und lest mal Römer 8, 21, 22. Die gesamte Kreatur sehnt sich nach Erlösung, sehnt sich nach der Freiheit der Kinder Gottes. Also wenn Gott sich die Schöpfung wiederherstellt. Ja, ich bin überzeugt, dass Gott die ganze Schöpfung im Griff hat und er wird seinen Plan vollenden mit uns und mit der ganzen Schöpfung und deshalb haben wir Grund genug, zuversichtlich das neue Jahr zu beginnen. Amen.